Los geht's. Also, wir haben heute Jüngerschaftsschule, so wie jedes Jahr, und ich habe das Thema Charakterschulung. Und es ist dieses Jahr ein bisschen anders geworden. Und es gibt so Themen, die bewegen uns. Die hören wir im Gottesdienst, die sprechen uns an und dann sagen wir, das ist cool, jetzt habe ich was für mich erkannt. Aber im Gottesdienst gehen wir durch die Tür der Erkenntnis. Ja, wir erkennen eine Sache und denken, das nehme ich mit nach Hause. Und dann im Alltag merken wir, die Tür der Erfahrung hat irgendwie diesen Balken sehr viel tiefer gelegt, oder? Wir stoßen dann dagegen, wir denken immer, das, was ich da gehört habe, wie soll ich das im Alltag umsetzen? Und ihr habt sicher schon mal den Vers gelesen, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Das ist ein sehr bekannter Bibeltext. Hat vielleicht auch schon mal jemand darüber gepredigt. Aber die Frage, die mich dann als junger Christ schon beschäftigt hat und die uns heute Abend beschäftigt, ist, wie geht das denn überhaupt? Wisst ihr, manchmal hauen wir so Prediger, so Bolzen raus, ich eingeschlossen, ne? Und denken dann die Leute, und dann sitzt du dann da und denkst, ja, aber wie soll ich das umsetzen? Was meint der, dem Teufel widerstehen? Wie geht das? Wie bekomme ich Sieg über die Versuchung oder die Sünde, die mich immer wieder einholt? Das ist ja ein Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt, ja? Endlich doch mal irgend so ein Ding im Leben mal zu gewinnen, so eine Schlacht, und nicht dauernd irgendwelche Niederlagen erleben zu müssen. Und diesen Fragen wollen wir nachgehen und heute Abend auch wieder praktisch umsetzbare Antworten finden. Das ist für mich immer wichtig beim Wort Gottes, wenn es verkündigt wird. Ich muss es für mich im Alltag, ich muss es umsetzen können. Ich muss es nehmen und im Alltag anwenden können. Also, der erste Punkt ist die Ausgangssituation des Menschen. Also wir, die wir heute hier sind und alle, die dann auch später zuhören. Der erste Punkt, es geht los, die Neugeburt, die Wiedergeburt, das neue Herz. Es geht also nicht, und das ist wichtig bei dem Thema heute, es geht nicht um psychologische Spielchen, nicht um irgendwelche Selbstmade-Tricks oder ähnliches, um Hypnose oder Selbstsuggestion, sondern es geht zuallererst um das von Gott erneuerte Herz. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Eine Frage: Wie viel Anstrengung musstest du aufbringen, wie viele Aufgaben hast du gelöst und wie gut musstest du werden, um das Kind deiner Eltern zu sein? Ich weiß nicht, ob deine Eltern sich angestrengt haben, aber das ist ein anderes Thema. Aber was musstest du dazu tun, um Kind deiner Eltern zu werden? Rein gar nichts, okay? Das haben wir jetzt verstanden? Gut. Ich frage aber zum Beispiel mal zurück, weil es baut heute aufeinander alles ein Stück auf, ja? Deswegen immer, das haben wir verstanden, ne? Uns geht es genauso, wenn wir Kinder Gottes werden. Das, dass wir Kinder Gottes werden können, hat Gott für uns als Gnadengabe geschenkt. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und das ist wichtig, dass wir dieses Geschenk annehmen. Denn nur indem wir das Geschenk annehmen, werden wir auch Kinder Gottes. Das ist wieder wichtig zu hören. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist ein Unterschied. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe und Gott macht allen Geschöpfen, allen Menschen auf dieser Erde das Angebot, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Wir lesen im Johannes 1, 11 bis 13, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Alles klar? Wir werden Kinder Gottes durch eine klare Entscheidung für ein Leben mit Gott. Wir stellen unser Leben unter die Herrschaft Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der einzige Weg, Kind Gottes zu werden, die Wiedergeburt zu erleben, dass wir eine Entscheidung treffen, wie viele ihn aufnahmen, dass wir Jesus aufnehmen in unser Leben. Die Bibel sagt auch dann, wir sind gestorben, Und wir wurden von Neuem geboren. Also wir haben ein neues Leben begonnen und müssen lernen, in diesem neuen Leben zu leben. Das bedeutet, ich muss nicht mehr stehlen. Ich brauche auch nicht mehr um Anerkennung zu betteln bei Menschen und nicht mehr abhängig sein von Menschen und Umständen. Der Kolosserbrief drückt das so aus, Kolosser 3,3. Denn ihr seid gestorben und euer neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben, das alte Leben ist beendet. Mein altes Leben wurde übrigens am letzten Samstag, 10. Oktober, gegen 11 Uhr, vor 39 Jahren. Wie ist der alte Jürgen Wert gestorben? Und der neue ist auferstanden. Okay, ne, so ist das. Also ihr seid gestorben und euer neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also die Ausgangsposition ist, der alte Mensch ist gestorben und der neue beginnt zu leben. Es gibt jetzt aber einen Unterschied, logischerweise, zwischen einem wirklich neugeborenen Baby und unserer Neugeburt. Denn wir, das neue Baby, das wächst heran und lernt alles nach und nach. Hat jetzt keine Geschichte, hat keine Vergangenheit. Wir haben also irgendeiner Kirchenwoche in Deetz oder bei Brandenburg oder so, da stand mal so ein 7-jähriges Mädchen in der Pause da vorm Altar und sang, 7 Jahre, und sang voller Inbrunst, denke nicht mehr, Herr, an die Sünden meiner Jugend. Und du denkst so, was hat das Mädel schon erlebt, ne? Okay. Also, so ein kleines Kind hat keine Geschichte, okay? Aber wir haben eine Geschichte, dass Gott uns von unserem alten Leben erlöst und unsere Schuld vergeben hat, bedeutet nicht zeitgleich, dass er unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, unsere Prägungen oder unser Gedächtnis gelöscht hat. Ich weiß sehr wohl, was in meinem Leben passiert ist. Ja? Und das ist eine Last, die wir mitnehmen in das neue Leben. Eigentlich sind wir ja tot, aber wir merken sehr wohl, die Umstände, die Prägungen des alten Lebens greifen nach uns. Also für uns startet mit der Neugeburt ein Lernprozess. In den neuen Dingen zu leben und nicht mehr im alten Denken, Fehlverhalten und Sünden unterwegs zu sein. Wir müssen umlernen. Der Römerbrief sagt, werdet verändert oder verändert euch, werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Wir müssen das richtig lernen. Das haben wir heute gelernt in der Jüngerschaftsschule, ja? Wir müssen Dinge nehmen und sie richtig anwenden und lernen, in dem neuen Leben zu leben. Es gibt diesen Spruch, der heißt, es war Gott leichter, Israel aus Ägypten zu holen, als Ägypten aus dem Herzen Israels. Ja? Es war Gott leichter, Israel aus Ägypten zu holen, als Ägypten aus dem Herzen Israels. Sieht man, als in der Wüste waren, ne? Da wollten die wieder zurück. Da gab es Knoblauch und da gab es alles Mögliche, ja. Sie wollten wieder zurück in das Alte. Und es ist auch so, sie waren geprägt. 400 Jahre Sklaverei. Sie dachten wie Sklaven, sie lebten wie Sklaven und sie mussten erstmal lernen, in dieser neu gewonnenen Freiheit unterwegs zu sein. Nicht mehr rückfällig zu werden in das alte Denken. Ich bin ein Sklave der Sünde und ich muss ja das dies und jenes tun. Und so weiter. Das ist auch unser Lernprozess. Wir müssen, dürfen lernen, in dem neuen Leben, was Gott uns geschenkt hat, unterwegs zu sein. Das bedeutet Niederlagen, das bedeutet wieder aufstehen, das bedeutet weitergehen, das bedeutet Wachstum und Reife. Und ich habe es heute den Jüngerschaftsschülern schon gesagt, es gibt eine Sache, die wir durch Gebet und Handauflegung nicht bekommen können. Ja, wir können durch Gebet und Handauflegung Heilung bekommen. Wir können auch, wenn wir finanzielle Engpässe haben, Gott bitten und manchmal tut er da auch Wunder, da gibt es auch Finanzen oder er löst das Problem irgendwie, ja. Was wir durch Gebet nicht bekommen können, ist Reife. Du kannst den Prozess der Reife nicht abkürzen. Und zur Reife gehört, dass wir Niederlagen haben und Siege. Und aufgrund unserer Vergangenheit, unserer Prägungen, unserer Niederlagen und Siege gehen wir Stück für Stück. Und von Jahr zu Jahr merken wir, wir werden nicht mehr so stark rückfällig in einigen Gebieten unseres Lebens. Das ist unser Ausgangspunkt. Kommen wir zum Zweiten. Der Teufel. Er geht ja umher und sucht, wen er verschlingen kann. Oder so ähnlich. So, der Teufel. Sein Werdegang lässt sich ungefähr so beschreiben. Er war ein Engel. Er stand vor Gott. geschaffen zur Anbetung, aber er hat sich in seinem Herzen über Gott erheben wollen. Er wollte sein wie Gott. Und so sagt die Bibel, er wurde auf die Erde geworfen. Das Geschehen können wir nachlesen beim Propheten Jesaja und beim Propheten Hesekiel. Als kleiner Einschub, die alten Bibellehrer, ich lese gerne so alte Bibellehrer und so, ja, die alten Bibellehrer sind sich einig, dass der Sturz des Teufels zwischen dem ersten und zweiten Vers in der Bibel stattgefunden hat. Warum? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn Gott etwas schafft, wie ist das? Cool, gut. Und der zweite Vers heißt, die Erde war wüst und leer. Das ergibt nämlich keinen Sinn. Es gab auch noch keine Zeit. Also zwischen dem ersten Bibelvers und dem zweiten Bibelvers ist etwas passiert in der geistlichen Welt. Der Teufel ist gestürzt und er war voller Zorn. Und was hat Jesus gesagt? Später zu den Pharisäern, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Jesus war ja dabei. Ja, einfach mal als Bibelexkurs ganz kurz, ja. Er wurde auf die Erde geworfen. Dass der Teufel einen abgrundtiefen Hass auf die Menschen hat, liegt auch darin begründet, dass wir seinen Platz, den Platz der Anbetung vor Gottes Thron eingenommen haben. Das ist interessant. Heute sind wir die vor Gott stehen und ihn anbeten, haben wir gerade gemacht. Und es gibt da einen gewaltigen Unterschied. Der Teufel wurde geschaffen zur Anbetung. Wir kommen aus der Sünde. Wir kommen freiwillig in die Anbetung. Das macht einen riesen Unterschied, ob jemand geschaffen wurde zu etwas und dann weggeht oder aus dem Diensthaus fällt, oder ob jemand völlig verkorkst durchs Leben und dann sagt, ich habe meinen Platz gefunden, völlig freiwillig. Ich bin geschaffen, ich bin berufen, Gott anzubeten. Wir haben heute den Platz des Teufels eingenommen im Himmel. Deswegen ist es so voller Hass gegen die Menschen. Beim Propheten Hesekiel 28, 12 bis 18 lesen wir. So spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Jetzt kommt die Aufzählung der Edelsteine. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Auf den heiligen Berg habe ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandelst inmitten von feurigen Steinen. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevel und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berg Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden geworfen und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zur Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Das beschreibt aus der Sicht des Propheten Hesekiel den Sturz des Teufels. Er wurde geworfen auf die Erde. Als er noch in der Gegenwart Gottes war, du wurdest geschaffen voller Weisheit, er war ja voller Weisheit. Aber durch seine Arroganz, durch seine Selbsterhebung, durch seine Selbstüberschätzung, hat er seine Weisheit zunichte gemacht. Das ist wieder interessant. Das ist wichtig für uns zu wissen, nämlich, dass der Teufel nicht alles weiß und dass er auch nicht das Gegenüber Gottes ist. Er ist lediglich ein Geschöpf. Er ist ein gefallener Engel. Er kann auch nicht wie Gott überall gleichzeitig sein. Einfach zum Wissen, ja, zum Hören. Okay. Dass er nicht alles weiß, zeigt sich wiederum an zwei geschichtlichen Ereignissen. Das erste Ereignis ist, er wollte Mose töten. Er hat irgendwie eine Ahnung, hier ist was im Busch. Er wusste nur nicht, in welchen. Und die Befehle an die Hebammen waren, alle männlichen Kinder zu töten. Ja? Alle männlichen Kinder in den Nil zu werfen. Er hat blind drauf losgeschlagen, in der Hoffnung, irgendwie den alttestamentlichen Retter zu erwischen. Er suchte Mose und er konnte ihn nicht finden. Die zweite Geschichte liegt auf der Hand, der Kindermord zu Bethlehem. Er wusste, da ist was wieder im Busch. Er wusste nur nicht, oder was im Stall, er wusste nur nicht in welchem. Ja, Kindermord zu Bethlehem. In seiner Blindheit, weil er eben nicht alles weiß, kam es zum Kindermord zu Bethlehem. Er wollte Jesus töten. Er wollte Jesus finden und töten, aber er hat ihn nicht gefunden. Petrus drückt das so aus: Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also im 1. Petrus 5, 8 heißt es: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt gehen. Hier lesen wir erstmal etwas über die Jagdstrategie des Teufels. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Was sagt uns das? Im Straßenverkehr gibt es so Autofahrer. Ja, alle Autofahrer wissen, von denen ich jetzt rede, ja? Die haben so ihren eigenen Fahrstil, ne? Und da rutscht dann mir selber oder vielleicht jemand anders, mir, ja, wie auch immer, ihr seid geheiligt, mir wahrscheinlich mehr, ja, da rutscht dann den einen oder anderen schon mal heraus, der Typ fährt wie eine Schnecke. Oder der fährt wie ein Ochse. Genau. Und alle wissen, was damit gemeint ist. Keiner kommt auf die Idee und denkt, in dem Auto nebenan sitzt eine Schnecke. Oder ganz im Garten Ochse. Nee, der Typ fährt nur so wie eine Schnecke. Oder er fährt nur wie ein Ochse. Was bedeutet das? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist kein Löwe, er tut nur so. Ja, er ist kein Löwe. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, aber er ist keiner. Er tut nur so. Und das ist schon mal eine gute Botschaft für heute Abend, oder? Ja. Er brüllt mal laut und auch mal leise. Seine Strategie ist also aufschrecken, jagen, von der Herde dich abtrennen, in die Isolation bringen und dann vernichten. Brüllen, irgendwelche Sachen in den Äther rufen, in die Nachrichten stellen, ja, Inflation, Inflation. Erklär mal dem Gott, der ein Millionenvolk durch die Wüste geführt hat, ohne Aldi, Lidl und Edeka und ohne Dixi-Klo, erklär mal diesem Gott, was Inflation ist, vielleicht hat er das nicht verstanden. Ja? Der Teufel, Inflation, er brüllt irgendwelche negativen Dinge, in der Hoffnung, dass wir sie aufnehmen und dann aufgeschreckt umherrennen und alles Mögliche veranstalten. Er tut nur so. Er macht es auch leise. Er flüstert dir andauernd irgendwelche Lügen ins Ohr. Lügen und Sorgen. Jesus sagt über den Teufel, er ist der Vater der Lüge. Und wenn er redet, redet er Lüge. Er wird als erstes deine Identität als Kind Gottes in Frage stellen. War deine Bekehrung eigentlich echt? Wo du doch überhaupt nichts gespürt hast, als du dein Leben Jesus gegeben hast. Schau mal beim Jürgen. Der Jürgen, der hat gespürt, wie Gott in sein Leben gekommen ist. Und diese andere Person, die fing auf einmal an zu weinen und war überwältigt von der Liebe Gottes, hat gespürt die Freude Gottes. Aber du hast gar nichts gespürt, oder? Ich weiß nicht, ob du wirklich Kind Gottes bist. Deine Bekehrung, ob die echt war? Ihr Lieben, wir wurden von Neuem geboren, weil wir dem Wort Gottes geglaubt haben, dem Wort Gottes vertrauen und nicht aufgrund unserer Gefühle. Wir haben also unsere Schuld, unsere Sünde erkannt, die Vergebung Gottes in Anspruch genommen und unser neues Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt. Das ist die Frage heute Abend. Hast du das? Hast du das wirklich? Hast du dein Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt? Das ist ausschlaggebend für alles, was jetzt noch kommt. Ich möchte es nochmal hier deutlich ausdrücken, die meisten von euch wissen das, aber es ist gut, immer wieder mal zu hören. Wir werden keine Kinder Gottes und keine Christen aufgrund irgendeiner Formulierung, kirchlichen Handlung, sei es Taufe, Konfirmation oder Abendmahl. Und, oder weil du Kirchensteuer bezahlst, gemäß dem Motto, bezahle deine Kirchensteuer, dann kommst du nicht ins Fegefeuer. Keine kirchliche Handlung macht dich zu einem Christen, egal aus welchem Stall du kommst. Wir werden Christen, wir haben das gelesen schon, wir werden Kinder Gottes, weil wir Gott, weil wir Jesus in unser Leben aufnehmen, unser Leben unter seine Herrschaft stellen. Und das hat dann eine Auswirkung auf uns und auf meine Umgebung. Ja? Wenn der Bauer sich bekehrt, das merken sogar die Kühe im Stall. Heißt der Spruch, ja? Und wenn du ins Wasser springst, dann wirst du nass. Und wenn du Gott in dein Leben einlädst, kommt Veränderung. Wir hatten da schon mal in Berlin mit Teen Challenge, ja, Zuchtarbeit und so. Und die haben machten einen Straßeneinsatz und dann auf der Straße haben die evangelisiert. Dann war so ein Drogenabhängiger. Den haben sie von Jesus erzählt und der fand die Botschaft total cool, also ernst gemeint, ne? Und dachte, ich will auch Christ werden und auf der Straße kniet er sich hin und gibt sein Leben Jesus und erstellt sein Leben unter die Herrschaft Gottes. So, dann ist der Abend zu Ende, Evangelisation, der weiß nicht wohin, die Mitarbeiter schleppen den mit in die Rüttli-Straße in Berlin, Teen Challenge Haus, zeigen ihm ein Zimmer und ähnliches und will duschen, hat aber nichts. Geht zu einem der Mitlebenden und sagt, kannst du mir mal dein Duschgel borgen? Doch, der klar, bitte. So, aber für den Drogenabhängigen hieß das, das gehört jetzt mir. Das war sein altes Leben. Sie etwas borgen bedeutete, das ist jetzt meine. Ganz einfach, ja. Am nächsten Morgen macht er auf und hat einen Gedanken in seinem Herzen. Der Gedanke war, ich muss das Duschgel zurückgeben. Und er steht auf, völlig irritiert über diesen Gedanken, sucht den Mitarbeiter, der ihn da auf der Straße abgeschleppt hat und schnauzt den an, sag mal, Alter, was hast du nur mit mir gemacht? Ich finde die Geschichte so genial. Die zeigt nämlich auf, der hat noch nie eine Predigt gehört, nichts. Aber der Geist Gottes ist in ihm gelandet. Und schon über Nacht wurde sein Gewissen wach und auf einmal hat der Gedanken, die er jahrelang nicht hatte, ich muss das Duschgel zurückgeben. Hä? Ja, genau das. Wenn Gott in dein Leben kommt, passiert Veränderung. Sie wird nach außen sichtbar. Das ist die wichtige Botschaft. Also, ich erkenne im Licht Gottes mein Versagen, meine Sünde, meine Schuld. Ich bitte Gott um Vergebung und nehme das stellvertretende Opfer, was Jesus für mich gebracht hat, für mich an. Danke, Herr Jesus, dass du für meine Schuld, für meine Sünde gestorben bist. Wenn du dann eine freiwillige, bewusste Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen hast, dein Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt hast, sagt die Bibel, dann bist du von Neuem geboren. Unabhängig davon, ob du was gefühlt hast dabei oder nicht. Und deine Entscheidung, deine Bekehrung ist deswegen nicht weniger wert als bei denen, wo es geblitzt, gekracht und gedonnert hat. Okay? Wir sind alle mit dem gleichen Preis erkauft. Ja? Als Christus am Kreuz hing und so langsam vor sich hinstarb, hat er an meine liebe Frau gedacht. Conny, christliches Elternhaus, christliche Erziehung. Meine Frau war immer artig, meistens. Und christlich, ja, immer mit Gott unterwegs, von Kindesbeinen an. Und Jesus hängt am Kreuz und denkt an meine Conny und sagt, na, für die Conny muss ich nur ein bisschen sterben. Aber für Jürgen, für den Lumpen, für den muss ich mich voll reinhängen. Und ihr merkt schon, das ist Quatsch, oder? Wir sind alle mit dem gleichen Preis erkauft. Das ist eine wichtige Botschaft. Manchmal dann kommen Männer zu mir zum Gespräch, meistens Männer, und sie sagen, ich weiß nicht, ob ich wirklich Christ bin, ich habe so oft noch negative, sexuell unreine Gedanken und das will ich nicht. Wenn sie das so oder so ähnlich formulieren, dann sage ich meistens zu ihnen, herzlichen Glückwunsch. Warum? Es ist übrigens ein übler und zu entlarvender Trick des Feindes. Er bombardiert dich mit irgendwelchen Müll, ja, negative Gedanken, also gerade Männer aus sexuellem Gebiet, wie auch immer, ja, gibt auch andere Sachen, ne? Ja, er bombardiert dich mit solchen schlechten Gedanken und dann sagt er so, du bist Christ und denkst so in Müll? Und dann, ja, eigentlich, ne, ich bin schon so viele Jahre Christ und jetzt denke ich solche schlimmen Sachen. Aber nochmal zurück, es stimmt. Wir werden fortlaufend in unseren Gedanken versucht, zur sexuellen Unreinheit, zur Sorge, zur Angst, alles, was man in Gedanken durchspielen kann. Nur es ist ein Unterschied, ob diese Gedanken aus meinem Herzen kommen, weil ich es will, Oder ob diese Gedanken von außen an mich herankommen und mein Herz sofort sagt, das will ich ja gar nicht. Dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du dein Herz sofort sagst, das will ich gar nicht, ja, im ersten Fall solltest du umkehren und Buße tun und Gott bitten, wie es König David getan hat, nach dem Ehebruch, ja, und den angeordneten Mord. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und beim Propheten Hesekiel lesen wir, ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also, im zweiten Fall, wenn blödsinnige Gedanken kommen und dein Herz sofort sagt, ich will das auch gar nicht mehr, dann solltest du dein wiedergeborenes Herz feiern. Denn wenn solche blödsinnigen Gedanken kommen und dein Herz sofort sagt, ich will das nicht, bezeugst du damit, dass Gott sein Werk bereits an dir getan hat. Ist das eine gute Botschaft? Ja, das ist eine gute Botschaft. Das ist eine Botschaft der Befreiung. Du musst dich nicht mehr fälschlicherweise anklagen lassen. Ja? Wenn diese Gedanken kommen, dein Herz sagt nein, dann lass dich nicht noch anklagen hinterher. Schmeiß den Müll raus. Sag ich nachher, wie das geht. In diesem Fall auch möchte ich dir einen Spruch zurufen, der nicht in der Bibel steht, aber von einem alten Komiker stammt. Der steht bei uns sogar im Garten und jeder kann ihn lesen. Heinz Erhardt, der hat mal gesagt, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Den Satz musst du mal buchstabieren. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Wie schnell geht das? Guck dich an der Schiff an und denkst, der kann mich nicht leiden. Der hat vielleicht noch gar keinen Kaffee gehabt oder so, weißt du? Aber es geht sofort immer so ein Prozess bei uns los, ne? Wir denken den ganzen Tag so viel Müll und am Ende glauben wir das. Und als ich diesen Satz von Heinz Erhardt gelesen habe, das war für mich eine Befreiung und der steht nicht in der Bibel, ja? Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Das ist eine unwahrscheinliche Befreiung. Also, gut. So, und jetzt möchte ich mit euch zwei Strategien anschauen, wie wir dem Teufel widerstehen, damit er uns in Ruhe lässt oder auch, wie die Bibel sagt, er flieht vor uns. Das ist eine interessante Sache. Die erste Strategie ist, geborgen zu bleiben in dem neuen Leben, in der Liebe des Vaters und aus dieser Liebesgemeinschaft mit Gott heraus die Lügen des Teufels zu erkennen. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass früher die Bankkaufleute während ihrer Ausbildung nur mit echtem Geld in Berührung kamen. Nie mit Falschgeld, die haben nur echtes Geld gehabt. Und dann, bei der Prüfung, hat man denen aber Blüten untergejubelt. Und die wussten sofort, das ist doch was Falsches hier. Das ist eine gute Botschaft, ihr Lieben. Wir müssen uns nämlich nicht mit den ganzen Taktiken des Teufels beschäftigen. Vergiss es. YouTube und ähnliches ist voll davon. Es ist furchtbar, was manche Christen posten. Es ist furchtbar. Mit was sich manche Leute Tag ein, Tag aus beschäftigen. Die beschäftigen sich ja mehr mit der Finsternis als mit Gott. Und dann wundern sie sich, wenn sie verzweifelt sind und ähnliches und kein Licht mehr sehen. Ihr Lieben, wir sollen uns beschäftigen mit der Liebe Gottes. Geborgen sein in der bedingungslosen Liebe Gottes. Und wenn dann etwas an dich herangetragen wird mit einer Bedingung, ja, wenn du das machst, dann liebt dich Gott noch mehr. Wenn du das machst, dann, ne, dann merkst du sofort, hey, das ist doch Falschgeld, oder? Also, in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Das Gute ist, wir müssen nicht die ganzen Lügen und Strategien des Feindes studieren, sondern wir sollen lediglich die bedingungslose Liebe und Gnade Gottes kennenlernen. Die Bibel sagt, weißt du nicht, dass sich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Nicht die Furcht vor der Hölle. Die Güte Gottes leitet dich zur Umkehr. Wenn wir nämlich das Echte kennengelernt haben, lernen wir auch nach und nach immer schneller, was Lügen sind und wo uns wieder ein Gesetz aufgelegt wird oder Bedingungen gestellt werden, damit ich geliebt werde oder wo wir damit in Angst und Panik versetzt werden. Kolosser 3, Vers 3 sieht in der Praxis dann so aus. Jetzt bitte ich mal meine drei angesprochenen Mitarbeiter hier nach vorn. Jetzt wird es ein bisschen praktisch. Martin, bin ich im Film? Gut. Wir haben hier Gott Vater, wir haben hier den Herrn Jesus und wir haben hier den kleinen Sarah. Sarah, ne? Genau, von der Stich hier. Das ist Sarah, wie sie lebt und wie sie
ins Leben geworfen wurde. Und Sarah hat eigentlich diesen Lebensweg gemacht, den wir alle so durchgemacht haben. Ne? Sie hat auch mal gemerkt, dass das, was sie an Liebe bekommt, an Anerkennung bekommt, dass das nicht ausreicht. Ja? Deswegen ist sie so verschiedene Wege gegangen und hat auch verschiedene Verträge unterschrieben. Ich habe schon mal eine Unterschrift geholt von ihr. Die Idee. So. Verträge unterschrieben, da steht dann drauf, ich muss es noch draufschreiben, ist ein Bauernhängervertrag. Wisst ihr, was ein Bauernhängervertrag ist? Du gehst einen Vertrag ein mit einer Würstchenbude, 10 Bockwürstchen im Monat, zum Preis von 50 Cent, super Preis. Das sind 10 Bockwürstchen im Monat, habe ich, oder? Ja, klar, ich fand ich nicht. Und du schreibst, und die machen dann also 10 nochmal 3 Nullen. Oder 4. Jetzt kriegst du jeden Monat 10.000 Bockwürstchen. Wisst ihr, was das heute mit Adam und Eva gemacht hat? Ein Bauernhängervertrag. Ja. Er hat ihnen den Vertrag untergejubelt und gesagt, ihr müsst nur hier unterschreiben. Gott hat euch nicht alles gegeben, ich habe noch meinen Vertrag für euch. 10 Bockwürstchen. Da haben wir bei dem Bild, ne? Und die beiden Brüder, 10 Bockwürstchen, ja, im Paradies ist auch gut, oder? Dann haben sie unterschrieben. Und dann hat er noch 3-4 Nullen angemacht. Und dann lieferte er ihnen 10.000 Bockwürstchen, Monat für Monat. Im ersten Monat schafft es keiner zu essen. Im zweiten Monat versorgte deine Familie. Die Verwandtschaft, die könnt ihr euch gar nicht mehr sehen, ja? Und irgendwann wird das Zeug zu viel und fängt an zu stinken und Leute, die Sünde stinkt zum Himmel. Das ist der Bauernhängervertrag des Teufels. Erst macht er dir die Sünde schmackhaft. Wer Sünde ist, gut, oder Sünde ist gut, ne? Die macht dir die Spaß, sie verspricht mir Lust, sie verspricht mir Aufmerksamkeit. Sünde, wenn Sünde doof wäre, würde man es doch nicht machen, oder? Na klar ist Sünde schön. Ja, sie verspricht uns alles Mögliche. Da hat sie mal schnell unterschrieben, weil sie dachte, wenn ich jetzt das und das und das mache, kriege ich einen Haufen Anerkennung. Ja? Und aber dann habe ich noch einen Haufen Sachen dazugeschrieben, alles, was ich jetzt noch alles leisten muss. Und sage ständig zu ihr, Sarah, du hast hier aber unterschrieben. Das ist doch der eindeutige eine Unterschrift. Ne? Und dann wird sie umhergeschluckt von mir, von der Umgebung. Und die merkt plötzlich, ich schaffe alles gar nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Das Beste ist...
Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich mein Leben beende.
Ja, Dr. Philipp, das ist ein guter Vorschlag. Und Gott sagt, ja, das ist ein guter Vorschlag. Doch. Denn Gott sagt, ihr seid gestorben und euer neues Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Sarah ist weg. Sie ist gestorben. Ihr neues Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Der Teufel übrigens, was macht er? Er geht umher und er sucht. Und er sucht, muss ich Sarah eigentlich hin? Hallo Sarah, Sarah?
Ja? Ja.
Noch nicht. Erstmal sucht er eine ganze Weile. Ne? Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Sarah, ich habe hier einen alten Vertrag. Komm mal her, wir müssen noch mal reden.
Ja.
Haha, kommen Sie wieder. Das ist er so toll gemacht. Er brüllt wie ein Löwe. Er versucht dich aus der Geborgenheit, aus deiner Identität herauszuholen. Und dann rennst du wieder raus und sagst, hier, den Vertrag musst du weiter einlösen. Sarahs eigentliche Aufgabe und so weiter ist nur eins. Geborgen zu bleiben in der Liebe des Vaters. Der Teufel kann auf und niederspringen, er kann brüllen und alles Mögliche veranstalten. Aber er hat keine Zugriff mehr auf Sarah. Die ist geborgen in der Liebe des Vaters. Bleibt mal bitte so stehen. Dankeschön. Ja. Sie ist also gestorben, genau so. Der Teufel geht umher. Die erste Strategie ist also, geborgen zu bleiben in der Liebe des Vaters, in der Versorgung Gottes und in dem Wissen, dass Jesus für meine ganzen alten Verträge bezahlt hat. Die Bibel sagt auch, der Schuldbrief ist zerrissen. Ja? Der alte Vertrag mit der Sünde ist beendet. Jesus hat es bezahlt. Jetzt kommen wir zur zweiten Strategie, zum Gegenangriff. Also die erste Strategie ist ganz klar, bleiben. Also ich muss noch was dazu sagen. Weil die Sarah jetzt so schön tot ist, hä? Und für den Teufel nicht mehr angreifbar ist, wisst ihr, was keinen Spaß macht, wenn du Leute ärgern willst, die sich nicht ärgern lassen. Das ist schlimm.
Leute zu ärgern, wo die sofort, weißt du, sagst irgendwas und die ärgern sich sofort, das macht doch Spaß. Hat früher immer Spaß gemacht, okay. Ne? Heute nicht mehr, sind wir alle geheiligt. Aber früher, ne? Du kommt irgendjemand und du, oder andere kommen zu dir und die haben dich vor dich hergetrieben, mit irgendwelchen Behauptungen und du hast dich immer sofort aufgeregt, ne? Und es hat einen Spaß gemacht, dass du dich sofort aufregst, ja? Aber wann regst du dich nicht mehr auf? Wenn du tot bist, logischerweise. Also, ich habe auf dem Friedhof gearbeitet. Ich grüße meinen Kollegen. Und wenn du dann so mal einen Sarg aufmachst und wenn die Angehörigen Abschied nehmen, dann kannst du zu dem Toten auch sagen, das Hemd sieht schon komisch aus, was du anhast. Das interessiert ihn jetzt aber nicht wirklich. Der Teufel kann die Sarah den ganzen Tag zulabern. Die reagiert einfach nicht mehr. Und wisst ihr was? Die Angriffe werden weniger. Weil er nämlich merkt, er landet nicht mehr. Wisst ihr, wie Sünde funktioniert, Versuchung funktioniert? Ich habe früher stark geraucht, ja. Und in der Zeit, wo ich aufhören wollte mit Rauchen, ne, dann kam die Versuchung, und in mir war immer noch dieser Suchtdruck da, ne. Dann kam die Versuchung und dann hat sie bei mir eingehakt, weil sie das Ding hier in mir gefunden hat und ich bin wieder rückfällig geworden, ne. Wenn heute einer raucht, dann kann er rauchen, das ist sein Problem, auch nicht mehr meins. Es funkt nicht mehr. Das Ding ist tot in mir, okay? So funktioniert Sünde. Sünde braucht immer einen Feind hinter den Linien, wo sie sozusagen bei dir einhakt. Aber wenn du tot bist, dann funktioniert es nicht mehr. Sarah ist also gestorben und ihr neues Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Der Teufel kann reden, was er will. Sie bleibt einfach da, wo sie ist. Das ist deine erste Strategie. Bleiben in Gott. Ich danke euch für euren starken, spontanen Einsatz. Jetzt kommen wir zur zweiten Strategie, zum Gegenangriff. Der gefällt mir auch. Der erste Punkt in diesem zweiten Teil ist, kämpfe nicht gegen die Versuchung, du wirst verlieren. Kämpfe nicht gegen deine Versuchung, du wirst verlieren. Ich rede wieder die Männer an, die wissen das mehr, die Frauen haben ihre anderen Themen, aber das ist halt so, ne? Gerade im sexuellen Gebiet, in der Verführung auf sexuellem Gebiet, und mit Pornografie, mit Selbstbefriedigung oder all diese Dinge, ja, die so Männer so einholen und beschäftigen. Du kommst dieser Gedanke, du bist ein Kind Gottes, ja, da, ne? Du bist errettet und alles, ne? Dann kommt so ein Gedanke und du denkst die ganze Zeit, ich will das eigentlich nicht. Nee, ich will nicht daran denken, ich will, ja, und je länger du dich damit befasst, dass du es nicht willst, umso mehr nimmst du Besitz von dir, ganz einfach, ja. Und dann, boing, fällst du wieder auf die Schnauze, dann tust du wieder Buße, stehst wieder auf, gehst weiter, das ist wichtig, ja. Aber irgendwann sagst du dir, ich habe keine Lust mehr. Ich fahre ja doch immer wieder auf die Schnauze. Kämpfe nicht gegen deine Versuchung, du wirst verlieren. Es geht um die Versuchung, die Abhängigkeiten, sexuelle Versuchung, Ehebruch in Gedanken, all diese Dinge, die so auf uns einströmen. Wir gehen wieder davon aus, ich gehe wieder davon aus, dass du ein von Gott geliebtes Kind bist und das eigentlich gar nicht willst. Aber die Gedanken kommen wieder und wieder. Jetzt machst du Folgendes. Du beschäftigst dich nicht mit der Versuchung, sondern du nimmst deine Bibel in die Hand und schlägst auf den ersten Johannesbrief, Kapitel 3, 21 bis 22. Dort liest du laut vor für dich, lernst den Vers am besten auswendig. Ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Was wir bitten von ihm, werden wir empfangen. Und dann dazu noch 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, woran wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das ist eine gewaltige Bibelstelle. Auswendig lernen. Ja? Die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Das ist schon mal, Gott hört dich. Okay? Zweiter Punkt. Wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten das, was wir erbeten haben. Die beiden Bibelstellen lernst du auswendig, als erstes. Heute Nacht noch. Also fest steht, unser Herz verdammt uns nicht, ja, wir sind durch Gott geheiligt und gereinigt, verurteilt uns nicht, auch weil im Römerbrief steht, 8,1, gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis bedeutet auch keine Selbstverdammnis. Alles klar? Gibt keine Verdammnis. Das heißt, wir haben ungehinderten Zugang zu Gott und können ihn um etwas bitten nach seinem Willen. Was ist der Wille Gottes? Gibt wieder offenbarte Willen, der Wille Gottes offenbart in der Bibel. Ich gehe auf einen ganz speziell ein, dazu schlagen wir auf 1. Timotheus 2, 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, hört, und damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, der Wille Gottes, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist der Wille Gottes? Dass allen Menschen geholfen wird. Okay, also heißt jetzt Nummer 1, du betest nach dem Willen Gottes, erhör dich, und was ist der Wille Gottes? Dass allen Menschen geholfen wird. Jetzt machen wir das Ganze zur Strategie zusammen. Okay, der Teufel greift dich mit dem Gedanken der Sorge an. Und du, oh, wie wird das werden? Und noch mehr Lockdown. Oh, und was wird? Absturz. Der Teufel greift dich mit der Sorge an und du drehst dich so weg. Bumm, und sagst, Vater, ich habe da noch jemanden in meiner Verwandtschaft, der kennt Gott nicht. Und du hast gesagt, wenn ich etwas bitte nach deinem Willen, erhörst du mich. Und du willst, dass allen Menschen geholfen wird. Ich bete also jetzt für Klaus, für Erna, für Bertha. Ich bete jetzt, dass sie errettet werden. Halleluja, danke, dass du mein Gebet hörst und erhörst. Fertig. Der Teufel denkt, hä? Nächste Versuchung, ja, er versucht dich mit, was weiß ich, mit der Sorge. Ja, dasselbe Thema, kann ich immer nur 6 nehmen, gibt doch andere Versuchungen. So, ja, er versucht dich wieder mit einem Thema. Was machst du? Drehst dich weg. Beschäftigst dich überhaupt nicht mit der Versuchung, drehst dich weg. Und, oh Vater, ich danke dir, dass du mein letztes Gebet schon erhört hast und dass du an Erna arbeitest. Und Vater, ich habe da noch ein paar Kollegen, ne? Ich bete für die, dass sie, dein Wort sagt ja, wenn ich etwas bitte nach deinem Willen, dann hörst du mich. Und ich krieg das, weil es dein Wille ist. Ich bete für Errettung. Was passiert hier eigentlich? Was ist die Folge für den Teufel? Mit jedem Angriff auf dich verliert er potenziell Menschen, weil du ja gemäß dem Wort Gottes betest für Verlorene und Gott dich nicht nur hört, sondern auch erhört. Das heißt jetzt, der Teufel greift dich mit einem Pfeil an, bing, und du antwortest jetzt mal mit Maschinengewehr. Ja. Ja, du beschäftigst dich nicht mehr mit der Versuchung, wie du widerstehst dem Teufel, aber nicht in dem Sinne von, oh, ich darf nicht, sondern du wechselst einmal das Thema. Und fängst an, konsequent. Das ist ein wichtiger Punkt, haben wir heute gelernt. Das bedeutet in den ersten Stunden, Tagen, Wochen, manchmal Monaten, es bedeutet konsequentes Training. Und vor euch steht ein Mann, der das durch hat. Und ich sage euch eins, es funktioniert. Es funktioniert. Wir müssen Disziplin üben. Wir müssen mal an einer Sache dranbleiben. Aber ich sage dir, du fängst nachher, versteht mich bitte nicht falsch, nicht arrogant, das ist auch wichtig zu hören auch, wir dürfen den Teufel nicht auslachen, das sagt die Bibel ganz klar. Ja, er ist immer noch ein Herrscher dieser Welt. Und haben sich manche Christen auch schon verwandt, weil sie meinten, sie müssten den Teufel auslachen oder ähnliches. Das ist nicht gemeint. Aber inzwischen feiere ich jeden Angriff, weil er mich in die Fürbitte zu Gott treibt. Der Teufel hat verloren, versteht ihr das? Je mehr er mich in die Enge getrieben hat, umso mehr hat er mich in die Arme des Vaters getrieben. Je mehr er mich in die Enge getrieben hat, umso mehr habe ich für meine Familie gebetet. Bete ich für meine Familie, bete ich für unsere Kinder. Das ist dieser Punkt, dem Teufel zu widerstehen. Zweitens, der Teufel hat seine Weisheit zunichte gemacht, sagt die Bibel. Aber er ist nicht dumm. Er ist nicht dumm. Da gibt es dann in der Hölle nämlich, ich weiß nicht, wo er sich aufhält gerade, ja, wo auch immer, ja, da gibt es dann in der Hölle ein schwarzes Brett. Da steht dann für alle Dämonen gut sichtbar drauf. Bitte Matthias, Albrecht, Sarah, Judith, wen auch immer, Jürgen, bitte nicht angreifen. Denn jedes Mal, wenn wir die angreifen, fangen die an, wie verrückt zu beten zum Vater und dann verlieren wir schon wieder mehr Leute. Verstanden das Prinzip? Jeder Angriff des Teufels fordert für ihn Verluste, weil Gott dein Gebet erhört.
Amen.
Hey, ich finde die Botschaft so genial, die hat mein Leben ein ganz Stück wieder befreit. Ich muss mich nicht mehr mit meiner Versuchung befassen, mit der Sünde, mit all dem, was auf mich einströmt, sondern ich habe inzwischen trainiert und ich möchte euch das wirklich ermutigen dazu, macht das. Trainiert das mal richtig ein, 1, 2, 3 Wochen, sobald Ärger auf dich, sobald du dich ärgerst, ja? Überleg mal, ob Ärger eine Situation verändert. Straßenbau, ich liebe Straßenbau und Baustellen, ja? Ha, da kann man dich richtig ärgern, oder? Ist schon mal eine Baustelle fertig geworden, wenn du dich geärgert hast? Nee, nicht wirklich, oder? Lohnt sich Ärger? Nein! Fang an, die Bauarbeiter zu segnen. Sag, Herr, je länger die in Berlin am Flughafen arbeiten, umso länger gibt es Mitarbeiter, die Essen haben, die Geld nach Hause bringen und ihre Familien versorgen. Halleluja! Ja, und genauso mit der Baustelle vor deiner Haustür. Segne die Bauarbeiter. Und je länger du dich, ja, einfach wandle das, was dich ärgert, was dich versucht, wandle das konsequente Fürbitte um. Und du wirst merken, du kommst mehr und mehr in die Freiheit der Kinder Gottes. Du musst nur wissen, wer du bist, Kind Gottes, was Gott für dich getan hat und mit welcher Vollmacht dich Gott ausgestattet hat. Du bist in der Lage, den Himmel zu bevölkern und die Hölle zu plündern. Ja. Amen. Wir danken dir für die Botschaft. Wir danken dir, dass du uns ermutigst, dem Teufel zu widerstehen, indem wir in die Fürbitte gehen. Indem wir nicht reagieren, sondern geborgen bleiben in der Liebe des Vaters. Ich bin so dankbar für diese Botschaft, für diese Offenbarung, Herr, deines Wortes, dass wir es im Alltag umsetzen können. Und dass aus diesem Abend heraus heute Abend Fürbitter aufstehen, mehr und mehr Fürbitter aufstehen, die für unser Land eintreten, die für unsere Regierung eintreten und für die Verlorenen. Und mit jeder Versuchung, mit jedem negativen Gedanken, ich bete für euch, dass ihr hineinkommt in die Fürbitte, dass ihr für die Verlorenen betet, gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Und Heiliger Geist, von dir steht geschrieben, dass du uns erinnerst an alles, was uns gelehrt worden ist, komm du auf uns. Als der Geist der Erinnerung, dass wir im Alltag daran erinnert werden, uns nicht mehr zu sorgen und nicht mehr verführen zu lassen, sondern konsequent in die Fürbitte zu gehen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unser menschliches Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.